Moin und herzlich willkommen. Der Sylter Baby Podcast ist ein Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Sylt und widmet sich den vielen Fragen, Entscheidungen und Erlebnissen, die in den ersten Monaten bei Eltern immer wieder aufkommen können. Wir, das sind Rena Rathje und Pia Menning, teilen viele Erfahrungen, geben den ein oder anderen Tipp, natürlich nicht nur für Sylter Familien. Liebe Rena, heute haben wir uns vorgenommen, über das Thema Ernährung zu sprechen. Ernährung, da hole ich vielleicht noch mal ein bisschen aus. Essen, feste Nahrung, weil wir haben ja in der Folge 1 über Stillen gesprochen und natürlich ist Stillen auch Ernährung. So, wir wollten heute über das reden, was man als feste Nahrung vielleicht eher bezeichnen kann. Oder auch Beikost, das ist ja so der Begriff, der immer so kursiert. Und Rena nickt schon und lächelt und genau deswegen würde ich jetzt gerne auch dir das Wort überlassen, damit du nochmal deine Gedanken dazu geben kannst, was es mit diesen Begrifflichkeiten so ein bisschen oder wie du dazu stehst, sagen wir mal so.
Ja, also es ist so, dass natürlich natürlich lag es mir auf der Zunge, dieser Begriff Beikost, weil es halt ja auch Beikostberatung gibt und Beikosttrainings und so weiter und so fort. Es gibt so viele diverse Ernährungsformen, wie für uns Erwachsene ja auch, gibt es lauter verschiedene Ernährungsformen und für die Babys eben auch. Da gibt es zum Beispiel BLW. Das ist so eine Geschichte. Da wird quasi alles, was die Eltern oder die Geschwister oder Menschen vom Tisch essen, den Babys auch mit angeboten.
Mhm. BLW, vielleicht ganz kurz, steht für Baby-Led Weaning.
Ne? Genau. Ja, Baby-Led Weaning. Das heißt, das Baby ernährt sich selber. So kann man es eigentlich, glaube ich, sagen. So, oder das ist, glaube ich, die Erklärung dafür. Oder das Baby nimmt sich das, was es möchte.
Vielmehr. Ja, es führt so ein bisschen seine eigenen, sein Weaning ist, glaube ich, abstillen im Englischen so und es wählt quasi, oder es führt quasi selber so den Prozess des Abstillens.
Richtig. Genau, ja. Also das Kind wählt quasi selbst. So, und da geht natürlich auch alles, was man selber essen würde, am liebsten natürlich nicht gewürzt. Mhm. Wobei das immer so ein Ding ist, wenn man nach, was weiß ich, Thailand, China und so weiter guckt, da bekommen die Kinder ja auch früh schon mit Gewürzen gespickte Sachen sozusagen. Ja. Also die kriegen auch zum Teil mit ein bisschen scharf, ne? Natürlich nicht so nochmal richtig scharf, aber auch das funktioniert. Also erlaubt ist im Grunde alles. Ich bin kein Freund davon zu sagen, man muss das so und man muss das so und in dem Monat muss man das und in dem Monat muss man das, weil jedes Kind ist individuell. Das hatten wir beim Stillen schon, das hatten wir beim Schlafen schon. Das wiederholt sich permanent. Einige Kinder mögen total gerne Gemüse, andere Kinder mögen das gar nicht. Einige Kinder mögen das eine Zeit lang super gerne und dann plötzlich gar nicht mehr, dann ist wie so ein Schalter umgelegt. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass sie sich natürlich auch an Geschmäcker gewöhnen. Mhm. Und das, was sie angeboten bekommen, das essen sie und entscheiden nachher natürlich, so wie wir auch, das mag ich oder das mag ich nicht. Und es ist natürlich, wir kennen das, wir denken viel und sagen dann, wir essen lieber einen gesunden Salat, wenn wir jetzt essen gehen, ne, wenn wir die Wahl haben. Und die Kinder haben ja im Grunde die Wahl. Und die würden aber nicht sagen, warum soll ich denn gesunden Salat essen, wenn ich auch Pommes haben kann? Also die haben diese Entscheidungshilfe, die wir ja haben, nicht. Das heißt, wenn sie erstmal auf den Geschmack gekommen sind, gezuckerte Sachen, frittierte Sachen, alles das, was uns ja auch gerne gut schmeckt oder was wir gerne essen, sagen wir mal so, das möchten die Kinder natürlich dann auch lieber. Das bevorzugen sie.
Also wenn ich jetzt so zusammenfasse, ist dein Plädoyer im Prinzip erstmal grundsätzlich alles anbieten, gerne Sachen geben, auch eine Vielfalt und die Dinge, die vielleicht ein bisschen verlockend, aber nicht so gut für uns sind, erstmal ein bisschen zurückhalten.
Ja, es ist natürlich leicht, wenn man dann im Restaurant sitzt und man hat selber Pommes und man gibt dem Kind einfach ein Pommes und das finden die natürlich toll. Aber wie will ich von was wirklich gut war, wieder wegkommen. Mm. So, das ist für uns alle schwer. Und das ist gerade für Kinder, die eigentlich keine logischen Entscheidungen treffen können, noch viel schwerer. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, das Kind darf keinen Zucker und darf dies nicht und darf das nicht und man darf nur und immer nur eine Sache und so. das ist eine schwierige Nummer. Das kriegt man meistens ja auch nicht hin. Vor allen Dingen nicht im richtigen Leben. Aber diese Geschichten, die so wirklich so sowas wie Pommes zum Beispiel, diese ganzen frittierten Sachen, wenn die das erstmal probiert haben, dann wollen sie auch nur das.
Ja, 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 klar.
Und die Mini-Winnie-Würstchen-Kette ist halt der Knaller für alle Kinder, weil sie auch noch cool aussieht und in einer bunten Dose ist und so. Es ist, ja, leider ist es so, ne? Ja, das kommt halt immer wieder. Wenn man anfängt mit dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Beikost, dann sollte man halt einfach anfangen mit leichten Sachen. Also und möglichst mit einer Sache, nicht mit dem ganzen Gemisch. Mhm. Weil das natürlich auch mal sein kann, dass ein Kind darauf reagiert. Entweder mit Bauchschmerzen oder mit einer Allergie oder so. Deswegen sollte man anfangs immer probieren, ein paar Tage das Gleiche zu füttern. Ne? Wenn man jetzt sagt, man fängt mit einem Gemüsebrei an zum Beispiel. Angenommen, man nimmt einen Pastinakenbrei, dann möglichst auch nur Pastinake mit ein bisschen Fett. Also damit das halt auch wirklich aufgenommen werden kann gut. Und dann nicht zusätzlich noch Pastinake und Möhre und Karotte und Kartoffel zum Beispiel, sondern dann wirklich erstmal nur die Pastinake. Und dann kann man das zweite dazu nehmen. Bei Kartoffel zum Beispiel und Süßkartoffel ist das Problem, dass schnell auch die Verdauung damit sehr angestrengt ist.
Weil das, dass sie Verstopfung kriegen können davon, ne?
Ja. Und da, das ist dann immer so ein Spagat zu sehen, was, wie viel davon verträgt das Kind und wie gut geht es durch? Kriegt das Kind Bauchweh davon? Kann das Kind danach gut schlafen? Also das sind alles Tests. Kein Kind ist gleich.
Ja.
Ne? Alle sind individuell und da muss man wirklich dann einen Weg finden, wo man das selber das Gefühl hat, das ist gut. Ja. Also ich hatte einen Klassiker, hatte ich eine Mutter, die sagte, ja, wir haben jetzt angefangen mit Brei und irgendwie so richtig schmeckt ihm das nicht und der schmeckt aber auch schrecklich. Da sage ich ganz ehrlich, wenn er dir nicht schmeckt, warum muss er dem Kind denn schmecken? Das ist ja furchtbar. So, und man muss bedenken, die Muttermilch ist süß. Ja, das ist ein süß, das ist was ganz Süßes. Das ist für die Kinder das, was sie die ersten Monate bekommen. Das ist ein super süßes Zeug. Und plötzlich fangen wir an mit irgendwas anderem. Und dass sie das vielleicht am Anfang gar nicht so gerne mögen oder irgendwie denken so, was ist das denn? Das ist, glaube ich, auch verständlich.
Ja. Deswegen bieten sich, glaube ich, auch so Gemüse wie Pastinake oder Möhre am Anfang an, weil die ja selber auch ein bisschen süß sind und irgendwie so eine Süße mitbringen. Dann ist der Sprung nicht ganz so weit.
Richtig, ist der Sprung nicht so groß.
Ja. Lass uns noch einen kleinen Schritt zurückgehen, weil du hast gerade gesagt, wenn man dann anfängt. Mhm. Wann sollte man denn anfangen? Und du hast ja gerade schon gesagt, jedes Kind ist individuell und man muss gucken. Aber es gibt ja sowas wie die sogenannten Beikost Reifezeichen.
Ja, also ja, gut, man kann alles sich erlesen und belesen. Also es gibt klare Anzeichen dafür, dass ein Kind einfach was zusätzlich haben will und das ist erstmal, das Kind greift danach. Das Kind will es wirklich haben, so ist super interessiert. Warum soll ich einem Kind, was wirklich interessiert ist an Nahrung, nichts geben?
Ja.
So, das wäre fies. Also das wäre, als würde ich dir immer eine Kaffeetasse hinstellen und sagen, aber du kriegst sie nicht. Also es ist ja, steht da, aber du bekommst sie nicht. So, das ist halt, ist irgendwie auch ein bisschen fies. So.
Oder andersrum, ein Kind hat überhaupt kein Interesse an irgendwie das fester ist, Nahrung, aber kriegt quasi den Löffel reingeschoben. So.
Richtig.
Das ist ja auch eigentlich vorprogrammiert, dass das irgendwie schwierig wird. Ne?
Ja, genau. Und das Zweite ist eben, wenn die Kinder nachts nicht mehr so gut schlafen, wenn man das Gefühl hat, die kommen irgendwie alle zwei Stunden, alle Stunde, dann fehlt denen vielleicht was. Also entweder man muss dann eben zusehen, dass man selber etwas fettiger isst oder etwas reichhaltiger, sodass da auch mehr Fett in der Milch ist. Oder man fängt eben an, dann abends was zuzufüttern. Und ob das ein Abendbrei ist oder ob das noch eine zusätzliche Milchflasche oder sowas ist, das ist ganz flexibel. Das muss man auch sich selber überlegen, wie hätte ich es gern. Und ich finde immer, man sollte sich selber informieren, wie möchte ich das? Möchte ich wirklich Milch? Möchte ich Milchersatz? Möchte ich eine Mandelmilch? Was mache ich? Wie ernähre ich mich?
Mhm.
Was esse ich gerne? Was trinke ich gerne? Und dementsprechend würde ich das auch dem Kind anbieten, in der Richtung. So. Ich finde es halt schwierig zu sagen, ab dem vierten Monat, weil das ist eigentlich so die Zeit, wo man anfangen könnte oder anfängt so, muss das Kind morgens, mittags, abends irgendwie Brei, Milch, Brei haben oder so. Das finde ich ganz schwierig. Ich finde, jeder muss sich individuell vorher damit auseinandersetzen, wie möchte ich das für mein Kind? Und es gibt keinen festen Fahrplan.
Ja, also das aus meiner eigenen Erfahrung kann ich da ergänzen, dass ich weiß auch, diese vier Monate, da war irgendein Termin beim Arzt, bei der Kinderärztin und dann hieß es auch so, ja, jetzt können Sie auch anfangen und so. Und ich bin für mich war das Welten entfernt. Ich habe mein Baby angeguckt und gesagt, so der Brei jetzt, was so? Nein, es fühlte sich einfach ganz, ganz falsch an, weil ich das Gefühl hatte, nein, so weit sind wir noch nicht, noch lange nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir angefangen haben. Tatsächlich, wahrscheinlich war es gar nicht so furchtbar viel später. Aber in dem Moment erinnere ich mich sehr genau an dieses Gefühl, dass ich dachte, nein, niemals jetzt schon so.
Ist auch richtig.
Und das war dann auch okay, das einfach noch zu verschieben. So.
Genau, und auf das Gefühl zu hören und zu sagen, Mensch, dem Kind geht's doch gut, so wie es gerade ist. Es schläft nachts wirklich schon lange Strecken am Stück. Es trinkt in Ruhe, geiert nicht auf die Sachen am Tisch, sondern ist einfach zufrieden auch mit der Muttermilch. Das ist doch super. Also solange es allen Beteiligten damit gut geht, genau wie beim Schlafen, genau wie beim Stillen, weiter stillen, ne? Also das absolut. Und da muss man auch noch nicht zufüttern. Das Zufüttern, das fängt an, wenn man das Gefühl hat, okay, das Kind hat auch Hunger und auch Lust auf andere Sachen. Und man selber sagt auch so, das kann ich mir jetzt vorstellen.
Ja, du hast vorhin schon angefangen mit dem Thema Gewürze und auch gesagt, am Anfang vielleicht lieber erstmal nur eine Sache. Gibt es denn Dinge, die, wo du sagen würdest, wow, am besten möglichst gar nicht oder erst sehr viel später? Also gibt es irgendwelche, ich sag's mal, No-Gos? Ich meine, klar, dass man jetzt nicht mit dem Lolli anfangen sollte, ist hoffentlich allen klar. Ja.
Also No-Gos sind wirklich Chips und diese ganzen Geschichten, wo wirklich noch so, wo so ganz viel dran ist. Also wo so so ganz viele Gewürze und so Sachen, die man gar nicht so überblicken kann. Ist natürlich, wenn die Chips auf dem Tisch stehen und dem Kind dann irgendwie das zu verwehren, dann vielleicht auch selber einmal drauf verzichten. Es ist natürlich, ich weiß, das ist schwierig. Also das sind so Sachen, die wirklich sowieso, also Salz an sich, gesalzene Sachen sollten sie eigentlich möglichst wenig bekommen. Ne, da die Nieren sind noch nicht so weit, dass sie das alles gut verarbeiten können. Und wie gesagt, Gewürze an sich wäre ich am Anfang auch einfach vorsichtig. Man sagt immer, Kinder unter einem Jahr sollen keinen Honig bekommen. Das soll wohl allergieauslösend sein. Da muss sich aber auch jeder selber drüber. Also es gibt Eltern, die das trotzdem geben und wo auch nichts passiert. Aber wie gesagt, das ist auch so eine Sache, das muss auch jeder selber wissen. Ja. Also ich wäre vorsichtig mit Süßigkeiten in jeglicher Form und mit, wie gesagt, so eine Chips-Geschichten, das ist eben auch
zusätzlich schwierig. Eher pur oder eher so pur, pur wie möglich.
So wenig wie möglich, genau. Und das ist eben auch, das sind natürlich auch so Kartoffelecken oder diese ganzen Sachen, die man schon so fertig, diese Herzogin-Kartoffeln und so, da ist schon, die haben Geschmacksverstärker drin. Also eigentlich kann man sagen, grundsätzlich alles, wo Geschmacksverstärker draufsteht auf der Packung, das müsste man eigentlich weglassen.
Ja.
Weil das sind genau die Trigger, wo die Kinder hinterher sagen, nee, das schmeckt mir alles nicht. Also es gibt ja diese Maggi-Generation. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Ja.
Kinder, die aus dieser Maggi-Generation kommen, die mögen alle anderen Gewürze nicht. Weil sie immer nur sie sind diesen Maggi-Geruch halt, damit sind sie groß geworden, den sind sie gewohnt. Und alles andere schmeckt nach nichts oder schmeckt grausam oder ist furchtbar.
Ja. Weil man so drauf konditioniert ist, ne?
Genau, weil man so, und das ist natürlich auch so, wenn ich anfange mit solchen Sachen, dann schmeckt das andere natürlich nicht mehr. Und dann nehmen die natürlich auch nichts anderes.
Ja.
Und gerade so eine Fischpanade zum Beispiel oder sowas, die Fischstäbchen, geil, die schmecken richtig gut.
Ja,
leider, wissen wir alle. Aber das ist natürlich, das versaut natürlich auch alles andere.
Ja.
Ne? Also man kann zum Beispiel Gemüsesticks super gut selber panieren. Bisschen Ei, bisschen Mehl, bisschen Paniermehl und dann selber panieren, alles, was du an Gemüse machen kannst.
Ja.
Und dann halt in gutem Öl ausbraten. Und das essen die Kinder eigentlich schon. Viele erzählen mir dann, nee, das essen sie nicht. Aber es ist natürlich, da ist natürlich auch der Aufhänger, wenn sie vorher den panierten Fisch gegessen haben oder so ein richtig geiles Schnitzel.
Wenn sie nur das kennen, dann mögen sie es vielleicht
dann
auch.
Dann wird's, so.
Grundsätzlich zur Verarbeitung ist so die Frage Rohkost, ja, nein. Ist ja auch das Thema mit dem Verschlucken, was häufig irgendwie thematisiert wird, ne?
Ja, also Rohkost grundsätzlich ist vollkommen okay. Was halt immer ein bisschen schwierig ist, ist, wenn das eine Schale hat oder so, weil dann natürlich eben das Thema Verschlucken dann kommt. ich muss sagen, in den meisten Fällen, die meisten Eltern berichten, die Kinder kommen damit gut zurecht. Diese Angst vor Verschlucken ist irgendwie ganz groß. Das ist ähnlich wie, das ist so ein ähnliches Thema wie Ertrinken und was ist das nächste noch immer? Ach ja, auf dem Bauch schlafen, plötzlicher Kindstod. So, das sind so drei Mythen, die sich so ganz, das hält sich so, das ist bleibt bei allen in den Hinterköpfen, ne? Boah, das ist gefährlich, ne? Wasser verschlucken, und das sind diese drei Sachen, die eigentlich gar nicht so, die sind gar nicht belegt. Mhm. Also wenn man jetzt Studien angucken würde, dann gibt es keine Studie, die besagt, die meisten Kinder sind am Verschluckungstod gestorben am Ertrinkungstod oder so, sondern es gibt natürlich Kinder, die das haben und die sich doll verschlucken und wo man auch wirklich dann richtig arbeiten muss, um das wieder rauszukriegen. Mhm. Ne? Keine Frage. Ja. Aber ich glaube, es sterben mehr Kinder im Straßenverkehr und wir fahren trotzdem alle Auto. Ja. Also ich habe jetzt keine Studien parat, aber so würde ich jetzt denken.
Ja, okay, aber das finde ich auch interessant, weil du hast ja recht, das sind so Ängste, die sind irgendwie wie in so einem kollektiven Gedächtnis verankert, ne? Oder in so einer kollektiven Angstthemen oder so. Ja. Also irgendwie scheint das was zu sein, was so weitergegeben wurde oder was ganz tief in uns sitzt vielleicht auch.
Ja, das ist, genau. Und wir hatten heute gerade das in der Gruppe, das Thema plötzlicher Kindstod, weil eben, dürfen die überhaupt in Bauchlage und die Kinder drehen sich in Bauchlage und das ist ganz schlimm. Da muss man dann einfach sagen, ja, aber es gibt auch ganz viele Kinder, die in Bauchlage schlafen, immer. Und da passiert auch nichts. Und es gibt keine Studien, die belegen, dass die Kinder in Bauchlage vermehrt eben an plötzlichem Kindstod versterben. Das ist nicht so.
Ja, das ist ja sowieso noch so ein Riesenmysterium. Genau, so ein bisschen, ne?
Das weiß man einfach nicht. Ne? Da ist nichts belegt. Also da gibt es auch diverse andere Gründe für. Und das, genau. Deswegen verschlucken. Also wenn die Kinder essen wollen, dann denen das geben. Was halt manchmal wirklich schwierig ist, ist zum Beispiel die Schale von einer Weintraube. Mhm. Wenn die so eine ganze Weintraube essen, dann kann es schwierig werden. Die Schale vom Apfel. Die meisten Gemüse haben ja eigentlich keine Schalen und dass die meisten Kinder lutschen da erstmal so drauf rum und zermatschen das so doll, dass eigentlich da gar nicht viel passieren kann.
Ja. Und man kann am Anfang ja auch super so Gemüsesticks, also gerade wenn man jetzt wirklich erst startet, einfach dünsten.
Genau.
So, dann sind die so ein bisschen weich, dann geht das auch mit dem Kiefer. Die meisten Kinder haben ja in dem Alter auch noch gar keine Zähne oder nur so ein, zwei oder so. Dann können die das so mit dem Kiefer zerdrücken und haben da irgendwie auch total Spaß dran. Ne? Und so eine Möhre ist, glaube ich, auch tatsächlich als Zahnungshilfe, also eine nicht gekochte Möhre, gar nicht so schlecht. Ne? Weil die ja auch also da zum Festhalten und drauf rumkauen.
Richtig.
Ob man jetzt auf so einem Gummitier rumkaut oder auf einer Möhre. Ne?
Genau, schon gut. Und man kann zum Beispiel auch eine gekühlte Gurke nehmen oder so.
Ja.
Geschält, ne? Bei der Gurke ist dann halt wieder die Schale so ein bisschen das Problem. Ja. Aber das geht auch. Ja.
Allergien auslösen hattest du kurz erwähnt beim Honig.
Ja, das ist halt so ein Thema, ne? Allergien sind nicht erforscht und man kommt ja auch viel darauf, dass es auch Umwelteinflüsse sind.
Mhm.
Und natürlich kann jedes Nahrungsmittel eine Allergie auslösen, aber es gibt nicht Nahrungsmittel, die jetzt, wo man sagt, das ist jetzt total schlimm. Dadurch werden Allergien getriggert. Ich glaube eher, dass es die ganzen Zusätze sind und halt eben auch Umwelteinflüsse. Aber auch das ist in Studien noch nicht endgültig belegt. Mhm. Also klar, ich würde halt darauf achten. Und wenn ich selber zum Beispiel gegen irgendwas allergisch bin, dann wäre ich da auch bei dem Kind vorsichtig.
Ja, das ist
logischerweise. Und natürlich muss man eben gucken, wenn man jetzt sieht, dass das Kind darauf reagiert, dass es zum Beispiel Pustelchen um den Mund kriegt oder man hat irgendwie das Gefühl, jedes Mal ist das Gesicht danach geschwollen, wenn die sowas gegessen haben, eine Banane oder keine Ahnung, gibt ja alle möglichen Sachen. Das kann alles sein. Und es gibt nichts, wo man sagt, das ist extrem. Und das Tricky daran ist auch noch, und das ist richtig übel, ist, dass manchmal so Kombinationsgeschichten sind. Mm. Das heißt, das Kind isst eine Möhre und es passiert gar nichts. Das Kind isst einen Apfel und isst danach eine Möhre und plötzlich hat es eine Allergie.
Ja, okay.
Also das nennt sich Kreuzallergie. Das heißt, das sind Dinge, die in Kombination wirken. Und dann passt es immer, wenn sie die Möhre gegessen haben, aber wenn halt vorher ein Apfelsaft oder ein Apfel gegessen wurde oder getrunken wurde, dann kommt eine Allergie.
Aber und das muss man, wenn man das erstmal rauszufinden, ist wahrscheinlich
schwierig. Das ist echt schwierig.
Ja.
Genau. Aber das in der Beobachtung, also muss man immer selber so ein bisschen gucken.
Genau, also selber beobachten, achtsam, nicht alles auf einmal, nach und nach, dann hat man es auch ein bisschen besser im Blick. Ne?
Wir haben ja schon gesagt, dass die meisten Lebensmittel anfangs noch nicht wirklich allergieauslösend sein können, aber es ist natürlich immer alles möglich. Ein Lebensmittel ist in zweierlei Hinsichten so ein bisschen so kritisch, und zwar ist das die Erdnuss. Erstmal kann man die hervorragend verschlucken, und zwar in die falsche Röhre, nicht in die Speiseröhre, sondern in die Luftröhre. Und da macht sie nicht gerade Freude für alle Beteiligten. Die muss man dann mit dem Endoskop entfernen und so, weil die sich oft da sehr festsetzen. Das ist nicht so schön. Und dann das Zweite ist, dass die tatsächlich so anscheinend so ein Allergietrigger ist. Mhm. Also Erdnüsse scheinen irgendwie doch mehr Allergien auszulösen als andere Nüsse. Nüsse haben das hin und wieder mal an sich. Das ist ja so, weil sie auch einen hohen Histaminanteil haben. Aber bei Erdnüssen ist das anscheinend besonders, dass die eben sowas auslösen können. Deswegen sollte man gerade anfangs sehr vorsichtig sein. Und wenn sie das dann mal probieren, die Eltern, dann halt wirklich das Kind auch beobachten. Gerade wenn die selber irgendwie vielleicht allergisch drauf sind oder wenn so ein Kind sich einfach mal eine Nuss nimmt. Nicht gleich eine ganze Handvoll, sondern wirklich erstmal eine und erstmal gucken, ob da irgendwas passiert. Man sagt immer so, ja, und Allergie auslösen, was bedeutet das denn eigentlich? Mhm. Also da würde ich auch gerne noch einmal ganz kurz was zu sagen. Sehr und zwar gerne. Ist es so, dass Nahrungsmittel quasi so kleine Pustelchen im Mundbereich auslösen können. Also da sind dann kleine Pickelchen, die Zunge wird vielleicht so ein bisschen rosig, so ein bisschen dicker, fühlt sich ein bisschen blöd an und es kribbelt häufig im Nasenrachenraum. Mhm. Das sind so Anzeichen, wo man so sagen müsste, oh, da wäre ich jetzt echt ein bisschen vorsichtig.
Na, also wenn ein Kind schon, ich meine, wir reden ja eigentlich über kleinere Kinder, aber wenn ein Kind jetzt schon reden kann und sich äußern kann und sagt, oh, das kitzelt irgendwie im Mund, dann ist genau, das wahrscheinlich, könnte das sein,
nicht so
dass
gut,
da
genau.
irgendwie...
Und vielleicht auch tatsächlich so angeschwollene Lippen und kleine Pünktchen um den Mund rum, ja. So, wo es so ein bisschen gerötet ist und so und vielleicht so rotflächiges Ekzem so ein bisschen im Gesicht. So, das sind so ja. Sachen, wo ich dann sagen würde, oh, das würde ich jetzt nicht nochmal geben. Dann würde ich halt einmal das Kind abwaschen, also das Gesicht abwaschen, die Hände abwaschen und vielleicht das Kind einmal ausspucken lassen und dann eben gut beobachten, dass da nicht noch mehr passiert.
Ja.
So. Ja. In der Regel ist, na, wenn jetzt nicht Kinder hochallergisch schon sind und man schon weiß, oh Gott, da passiert gleich irgendwas, dann regeneriert sich das innerhalb von einer halben Stunde. Es sei denn, sie sind wirklich, sie sind wirklich allergisch.
Ja. Ja. Ja, sehr gut. Das ist doch nochmal ein wichtiger Hinweis zum Abschluss sozusagen. Und ich glaube, ansonsten haben wir zum Thema Essen auch wirklich schon eine ganze Menge jetzt gesagt heute. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Folgenbeschreibung, also in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail über das Familienzentrum Sylt.
Genau.
Bis dann.
Vielen Dank. Bis
Tschüss.
Dann.